Samantha Chakavali Soatra Chanto Devata Saramman Muniracha Sa Sonanto Sagamokada Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir kommen tatsächlich noch zur letzten Ebene des Glücks oder letzten Bereich des Glücks. Es ist der Bereich der Einsicht. Vielleicht die Ebene, wo nochmal alles zusammenkommt und alles reinmündet, was wir so die letzten Tage auch kennengelernt haben und besprochen haben und ja, auch an dieser Ebene haben wir auch schon immer wieder gearbeitet. Wir haben ja auch schon immer wieder versucht, auch eine gewisse Einsicht für die Abläufe, für die Dinge, für unseren Geist natürlich auch zu entfalten. Aber hier, heute geht es nochmal um eine tiefere Ebene, die den Satz, den Buddha dafür verwendet hat, heißt, die Dinge einmal sehen, wie sie wirklich sind. Kommt wahrscheinlich bei uns, bei den meisten, der Gedanke, oh ja, das mache ich doch. Das mache ich doch sowieso, ich sehe doch die Dinge, wie sie sind. Und gleichzeitig ist natürlich da nochmal ein bisschen was anderes gemeint, als uns so ja, in unseren gewohnten Bahnen, in unseren gewohnten Furchen, in unseren gewohnten Glaubenssätzen und Strategien zu bewegen. Sondern es ist eine Ebene, die erst möglich wird oder erst zugänglich wird, wenn der Geist eben auch einmal ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Und da haben wir, denke ich, alle auch gewisse Erlebnisse schon gehabt, wo wir also die letzten Tage schon immer wieder mal erlebt haben, dass der Geist tatsächlich einmal ein bisschen ruhiger geworden ist, dass er vielleicht sogar mal ein paar Momente aufgehört hat zu denken. Und dann entsteht eben so ein offener, klarer und leerer Bewusstseinsraum, wo dann nochmal eine andere Wahrnehmung stattfinden kann, wo wir nochmal Dinge dann auch anschauen können oder erkennen können, die uns vorher in dieser Klarheit nicht möglich sind, weil wir ganz einfach zu sehr immer mit unseren Gedanken beschäftigt sind. Ja. Natürlich haben wir auch über unser intellektuelles Verstehen haben wir natürlich auch eine gewisse Einsicht auch schon gewonnen. Ich denke zum Beispiel das Thema Vergänglichkeit wird jetzt niemand bestreiten. Oder ist hier jemand, der sagt, das gibt es nicht, die Vergänglichkeit? Und vielleicht sogar, dass wir auch die Tatsache, dass alles vergänglich ist, vielleicht sogar auch gar nicht bestreiten. Dass wir uns vielleicht sogar auch bewusst machen, ja, auch dieser Kurs ist schon wieder ziemlich vergangen, nähert sich der totalen Vergänglichkeit an. Ja, ja vielleicht auch dieses Jahr, obwohl wir ja gerade so am Rhein starten sind, das ist ja Frühling, das ist ja eigentlich da, wo die Vergänglichkeit eben nicht so deutlich ist und gleichzeitig ist natürlich auch da, die Vergänglichkeit zu erkennen. Also der Winter löst sich auf und eine ganze neue Welt taucht auf und entsteht und Ja, aber das ist natürlich alles auch vergänglich. Ja. Oder dass wir eben auch verstehen, auch unser Leben. Ja, klar, auch mein Leben ist vergänglich. Zack, dann tun wir es wieder weg. Ja, und denken, ja, jetzt mache ich so zu viel davon, will ich jetzt auch nicht wissen, wie vergänglich ich da bin. Versuche ich heute irgendwie wieder einigermaßen weiterzumachen und irgendwie über die Runden zu kommen. Also es ist schon ein Verständnis da, aber gleichzeitig ist es auch noch ein begrenztes Verständnis. Wenn Buddha davon spricht, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, dann ist da auch ein ruhiger Geist die Voraussetzung und ein Erkennen, das Ayakema mit erkannten Erleben bezeichnet hat. Ein Erkennen, das tatsächlich mit dem gegenwärtigen Erleben auch zu tun hat. Und das ist ein Unterschied, ob wir uns das klar machen, alles ist vergänglich intellektuell, oder ob wir es Moment für Moment auch erleben. Und wenn wir das Moment für Moment erleben, kann das auch eine gewisse Unruhe auslösen und vielleicht sogar eine gewisse Angst auslösen, wo wir dann innerlich vielleicht sofort sagen, so genau möchte ich es jetzt auch nicht wissen. Dass so ein bisschen vergänglich ist und schön, dass die negativen Dinge vergänglich sind, aber dass jeder Augenblick, jeder Moment vergänglich ist. Wow! Und das bedeutet natürlich ja auch sofort das Erkennen, ja, ich bin ja auch ständig total vergänglich. Dieses Konstrukt, das ich mir da zusammengebaut habe, ja, da ist doch jemand Stabiles da. Es wird erkannt, dass das nur ein Konstrukt ist. Und das ist schon ja, ein harter Tobak, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht so ohne, dass wir das dann auch uns bewusst machen oder dass wir das erkennen oder ja, vielleicht sogar auch in der Tiefe erleben. Jeder Gedanke, jeder Sinneskontakt, jeder Atemzug, jede Körperempfindung, jede Emotion, jede körperliche Erscheinung, alles löst sich die ganze Zeit auf. Ja. Das ist ein Aspekt, der erklärt wird bei dem Satz, die Dinge einmal so zu sehen, wie sie wirklich sind. Dann ein anderer Aspekt ist tatsächlich auch das Erkennen, dass alles miteinander verbunden ist. Ja. Auch da haben wir vielleicht schon auch gerade aus der Quantenphysik auch gehört, ja, das ist alles miteinander verbunden. Das, was der Buddha vor über 2.500 Jahren gesagt hat, das wird jetzt auch von den Naturwissenschaften auch bestätigt. Schön, dass die das bestätigen. Man könnte es vielleicht auch umdrehen und sagen, ja, endlich kommen die Naturwissenschaften auch mal zu dem, was der Buddha schon lange dargelegt hat. Und alles nimmt auch aufeinander Einfluss. Auch etwas, was wir aus der Quantenphysik wissen und was wir aber auch im eigenen Leben erfahren können. Dass alles miteinander verbunden ist, alles ständig aufeinander Einfluss nimmt. Und so ist es auch in unserem Leben. Ja. Und dann in dem Zusammenhang auch die Erkenntnis von Ursache und Wirkung. Dass alles ständig Ursache und Wirkung ja, darstellt oder am Wirken ist. Ursache und Wirkung ist ja ein Naturgesetz. Buddha hat es Ursache und Wirkung bezeichnet. Jesus hat das nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wie du säst, wirst du ernten. Und das auch zu sehen, es ist auch etwas sehr, sehr Tiefgehendes. Wie du säst, wirst du ernten. Das bedeutet nämlich, das zu erkennen, das Ende von der Opferhaltung. Das bedeutet, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, und zwar total. Und dass wir wissen und verstehen und vielleicht auch erkennen, das, was ich momentan erlebe, das ist das Resultat von meinem früheren Wirken. Wirken mit meinen Gedanken, mit meinen Worten und mit meinen Handlungen. Ich begegne also immer nur wieder mir selber. Und nicht die da oben, wenn die anders wären, dann würde es mir besser gehen. ich habe mir jetzt diese Situation geschaffen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich bin der Erbe meines Karma, wird in einer der täglichen Betrachtungen vom Buddha ausgedrückt. Ich bin der Erbe meines Karma. Was ich früher in die Wege geleitet habe, damit bin ich jetzt konfrontiert oder das darf ich jetzt erleben. Wobei das jetzt, ich möchte davor warnen, dass wir jetzt das so negativ betrachten, sondern das hat ja durchaus auch eine total schöne Komponente. Also das ist ja nicht nur, dass wir jetzt da das Erbe von unserem negativen Karma haben, sondern wir haben natürlich auch das Erbe von unserem positiven Wirken, von unseren liebevollen, toleranten, großzügigen, gebefreudigen Gedanken, von unseren liebevollen, wertschätzenden Worten, von unserer vielleicht auch anerkennenden Kommunikation, von einer heilen, gewaltfreien Kommunikation. Und natürlich auch von unseren Handlungen, die wir in die Wege geleitet haben. Auch vielleicht eine Möglichkeit, so einen neuen Entschluss noch mal zu fassen, wenn wir dieses Gesetz auch erkannt haben von Ursache und Wirkung, wie du säst, wirst du ernten, dass wir einen Entschluss fassen, ja, ein bisschen mehr noch aufzupassen. Ja, uns vielleicht noch auch mehr darin zu üben, ja, bewusst gutes Karma zu machen. Ohne jetzt in diese Falle zu tappen, ich mache gutes Karma, damit ich da mir gutes Konto, Karma-Konto ansammle. Weil dann bin ich ja wieder damit beschäftigt, mir da wieder was anzusammeln, was anzuhäufen, was zu meinen, mir und mich zu machen. Gutes Karma machen, weil wir ganz einfach wissen, es fühlt sich gut an. Und das vielleicht auch zu erkennen, indem wir den gegenwärtigen Moment erleben und wo ja Karma machen stattfindet, wie sich das immer wieder anfühlt. Wenn wir großzügig sind, wenn wir gebefreudig sind, wenn wir loslassend sind, dann wird es weit, dann wird es offen. Wenn wir ich-bezogen sind, wenn wir uns abschotten, wenn wir dicht machen, wenn wir uns separieren, dann wird es eng. Also das können wir ja sehr, sehr gut und sehr, sehr schön erleben. Und das ist eben der Unterschied. Ayakema hat diesen Begriff eben des erkannten Erlebens geprägt. Erkanntes Erleben ist die Grundlage für Weisheit. Ausdenken ist ein erster Schritt, aber dann müssen wir es auch erleben. Das ist ein weiterer, tiefgehenderer Schritt. Und wenn wir es dann erlebt haben, sollte eigentlich automatisch das Resultat sein, dass das dann auch in unserem Leben auch irgendwie Konsequenzen hat. Weil sonst war es keine wirkliche Einsicht. Wenn es keine Konsequenzen hat und wir weitermachen wie bisher, na, hat es uns nicht wirklich berührt, na, ist nicht wirklich tief gegangen. Und darum auch immer wieder zu schauen, war das tatsächlich ein tiefes Erkennen, ein tiefes Erleben? Und wenn es das war, dann sollte es auch entsprechende Konsequenzen auch haben. Ursache und Wirkung zu erkennen, bedeutet natürlich auch, den gegenwärtigen Moment nochmal neu uns bewusst zu machen. Uns nochmal klar zu machen, im gegenwärtigen Moment findet sowohl das Ernten statt, begegnen wir unserem Erbe, begegnen wir unserer Saat, die wir früher ausgebracht haben, unserer Frucht. Und dann ist eben die Frage, was mache ich mit dieser Frucht? Was mache ich mit diesem Erbe? Was mache ich mit dieser Wirkung? Und da eben zu sehen, dass es an uns liegt, was wir mit diesem Erbe machen, was wir mit dieser Wirkung machen, wofür wir diese Wirkung verwenden, was für eine neue, sozusagen neue Ursache wir da draus schaffen. Und wir können die Wirkung dafür verwenden, um in die Opferhaltung zu gehen. Ja, und das ist nicht so selten, dass das passiert. Also das ist sehr, sehr gebräuchlich. Ja, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aber auch aus den vielen Gesprächen und wenn ich mit Menschen Kontakt habe und über das Thema spreche, also ist es sehr, sehr klar, dass diese Opferhaltung, ja, jemand anders ist schuld. dass das sehr, sehr verbreitet ist. Andere Möglichkeit, mit dem Erbe umzugehen ist, ich möchte es gar nicht so genau wissen. Also ich möchte da gar nicht so genau hinschauen. Also so auch eine Haltung. Und auch da haben wir ja die Tendenz, dass wir uns da gerne und gut und vielseitig ablenken können. Da ist ja ein unendliches Reservoir vorhanden, wie wir uns ablenken können. Wie wir dieses Nicht-Hinschauen-Wollen eben auch leben können. Und wir haben alle diesen Trieb, also der Buddha hat dazu gesagt, diesen nicht erkennen wollen Trieb, also nicht anschauen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, nicht.
Nicht Wissenstrieb,
danke. Also dieses Nicht-Wissen wollen, nicht genau hinschauen wollen. Also dass wir alle diesen Trieb auch in uns tragen. Und es ist natürlich wieder im Zusammenhang mit unseren Erklärungen und mit unserem Verständnis von unserer Ich-Bezogenheit. Klar, das Ich hat kein Interesse daran, zu genau zu wissen, was da los ist. Also das ist ja alles andere, als was das Ich wissen möchte. Das möchte im Nebel sein, das möchte in diesem unklaren Zustand sein. Das möchte nicht die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Also das würde für das Ich bedeuten, boah, es löst sich alles auf. Ich bin ja nur ein zusammengebrautes System, mit dem ich mich identifiziere, aber es ist nicht wirklich was Substanzielles da, es ist nicht wirklich was Stabiles, was Festes da. Also das ist natürlich eine Horrorbotschaft für das Ich und insofern wird das Ich natürlich alles dazu unternehmen und beitragen, da nicht so viel darüber zu erfahren, nicht viel zu drüber wissen. Und gleichzeitig, ja, das ist der eine Aspekt und gleichzeitig finde ich immer wieder, das ist sowas Befreiendes, wenn man endlich einmal kapiert und endlich einmal weiß, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen. Dass man dem Ganzen nicht so ausgesetzt ist, wie ein Großteil der Menschheit ja der Welt ausgesetzt ist. Auch in Bezug vielleicht nochmal das zu erweitern, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, können wir auch sagen, die Welt einmal so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das ist nicht immer ganz einfach, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und gleichzeitig bedeutet es natürlich auch eine gewisse Befreiung. Es ist nicht alles blöder Zufall, es ist nicht alles willkürlich, sondern alles hat auch einen Sinn, alles läuft nach einem Naturgesetz ab, alles ist Ursache und Wirkung. Und klar ist es nicht so schön, wenn wir in die Welt schauen und dann oft eben auch diese negative Welt oder diese unheilsame oder verwirrte, verblendete, angsterfüllte Welt zu sehen und gleichzeitig eben aber auch zu sehen, es gibt unendlich viel Schönes auch in der Welt zu sehen. Ja. Auch bei den Menschen. Auch wenn wir da die Tendenz haben, die Menschen ein bisschen als Allgemeines zu verurteilen und und uns nicht so leicht tun, Menschen auch anzunehmen und vielleicht auch ihnen eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen oder vielleicht sogar auch Mitgefühl und Liebe entgegenzubringen. Es ist übrigens nicht so selten, dass wir uns da schwer tun. Und trotzdem sich auch bewusst machen, wie viel Schönes auch in dem menschlichen Dasein auch enthalten ist. Auch wenn die Nachrichten uns eher diese negative Welt präsentieren. Ja. So nach dem Motto, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Also ganz einfach anhand der Einschaltquoten, man muss es leider sagen, scheint eine negative Botschaft mehr Interesse zu erwecken wie eine positive Botschaft. Es gibt sogar Untersuchungen, ich glaube, das ist bis zu 7-mal wird die negative Botschaft eher angeklickt oder wird Interesse dafür erzeugt, als wenn wir was Schönes hören. Also das ist eigenartig eigentlich, weil wir ja denken würden, ja, das wäre doch viel schöner, möglichst viele tolle Botschaften mitzubekommen und das Schöne in der Welt mitzubekommen. Es gibt auch solche Botschaften natürlich, also ich denke da manchmal so, wenn so vor, gerade vor Weihnachten dann so Spendenaktionen im Fernsehen laufen, wo man dann spenden kann und dann man mitkriegt, wie viel da zusammenkommt für Kinder in der Welt oder wie diese Sendungen heißen. Und dann, wo man dann auch so mitbekommt, wie groß diese Gebefreudigkeit auch bei den Menschen ist. Also das ist ja manchmal unglaublich, was da für ein Potenzial da ist. Oder es ist eine Katastrophe, es ist eine Krise, was für eine große Bereitschaft zu geben und zu helfen dann auch da ist. Also das ist ja auch was total Berührendes. Und das können wir auch in der Welt natürlich mitbekommen und sehen. Aber eben schon auch, es ist tatsächlich viel Verblendung da. Es ist viel Angst da. Und aus dieser Angst entsteht eben auch viel Gier. Und aus dieser Angst entsteht eben auch viel Hass. Und momentan hat man das Gefühl, dass sich da noch mal ein bisschen was mehr zusammenbraut und noch mal mehr verdichtet. Und noch mal mehr eine stärkere Ich-Bezogenheit so am Entfalten ist. Aber wie gesagt, das ist die eine Seite, das ist tatsächlich so, dieses alte Bewusstsein, nenne ich es manchmal, das zeigt sich noch mal von seiner ganzen Hässlichkeit vielleicht auch, von seiner ganzen unschönen Seite auch. Nochmal dieses wieder Grenzen hochziehen, wieder dieses an Ausbeuten, dieses nochmal Gier befriedigen, Konsum ohne Ende und nochmal alles abwehren, was nur irgendwie dem Ganzen gefährlich werden könnte. Das ist momentan schon auch sehr, sehr deutlich zu erleben. Gerade auch wieder mit den Grenzen, diese nationalen Strukturen, und dann wieder, wir müssen dicht machen und wir dürfen da niemand mehr reinlassen und America First und all diese Tendenzen. Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es auch eine andere Welt, eine schöne Welt. Und auch in uns festzustellen, ruhiger mal da auch genauer hinschauen, gar nicht nur in der Welt uns umsehen, sondern vor allem auch in uns selbst genauer hinschauen und auch zu erkennen, dass wir auch beide Tendenzen in uns tragen. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Also so dieser Ausspruch. Oder gibt es so eine schöne Geschichte von der indianischen Tradition, Native American, wo auch ein Großvater mit seinem Enkel am Feuer sitzt und der Enkel eben den Großvater fragt, was für eine Tendenz so im Innern am meisten Chancen hat, weil er eben auch erkennt, dieser Enkel, dass sowohl diese Tendenz als auch diese Tendenz in ihm vorhanden ist. Und der Großvater antwortet ihn dann anhand von dem Beispiel eines Wolfes, dass der Wolf eben hier Nahrung will, der im Innern wohnt. Das ist ein Krafttier in der indianischen Tradition. Und dass da zwei Wölfe im Innern wohnen. Der eine, der eben sehr gierig ist und der andere, der eben ein sehr, ein liebevoller Wolf ist. Und dann sagt der Großvater, der Wolf wird wachsen, dem du die Nahrung gibst. Also so diese Aussage, das wird in uns wachsen, das wir nähren. Und da eben sich bewusst zu machen, dass das jeden Augenblick stattfindet, dieses Nähern. Was für eine Nahrung gebe ich da im jetzigen Augenblick? Und das ist der einzige Augenblick, der auch zählt. Also nicht, da habe ich früher mal so und so. Sich mit dem aussöhnen, das vielleicht auch, was da an schwierigen Dingen gelaufen ist, das vielleicht auch vergeben und aussöhnen, was an schönen Dingen gelaufen ist, sich daran erinnern, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ja. Und dann aber vor allem auch sich bewusst machen, was für einen Wolf möchte ich nähren? Wem möchte ich zum Wachstum verhelfen? Und ich denke, die Antwort ist ja relativ klar. Natürlich möchte man dem guten Wolf zum Wachstum verhelfen. da aufpassen, jeden Augenblick. Und das ist auch etwas, was wir mit einem ruhigen Geist, der wirklich einmal auch eine gewisse Klarheit hat, eine Offenheit hat, nochmal ein neues Gewahrsein hat, so ein Raum des Bewusstseins auch, der da entsteht, das eben auch wirklich einmal im Erleben zu erkennen und nicht nur als Konzept zu verstehen, sondern vielleicht auch in einem direkten Erleben zu erkennen, dass wir merken, wenn ich jetzt meinen Geist dahin richte, dann fängt es an, da einen Kreis zu ziehen und fängt an, da vielleicht zu rotieren. Und wenn ich dem noch mehr Aufmerksamkeit gebe und mich da noch mehr drauf einlasse, dann wird es schneller und schneller, dieses Rotieren. Und irgendwann fängt es an, sich vielleicht sogar zu manifestieren. Es bedingt das Entstehen. Oder ich gebe dem anderen, der anderen Seite Nahrung und das fängt an, sich zu entfalten und fängt an, vielleicht seine Kraft zu entfalten. Und das können wir, wie gesagt, auch in uns auch mitbekommen. Die Geistesqualität, die dafür notwendig ist, ist im Allgemeinen die angrenzende Sammlung, von der ich schon gesprochen habe. Das ist der Geisteszustand, der auch vor der Vertiefungspraxis kommt. Wo wir über die Artenbetrachtung zum Beispiel hinkommen können, wo der Geist, wo wir uns einigermaßen gut sammeln können und auf einmal entsteht dieses offene, weite Atmen, wir nehmen den ganzen Atemkörper wahr. Und es entsteht gleichzeitig dieses Entspannen. Auf einmal entspannt sich alles. Und wir treten ein in einen Bewusstseinszustand, wo manche sagen, da war jetzt nichts, da war nichts. Also das stimmt natürlich nicht. Da war eben das Übliche nicht. Da waren nicht mehr diese alten Gedanken, diese Gedankenmuster, diese Tendenzen da. Also dieses Getriebensein, dieses ständig was machen müssen. Ja, das war nicht mehr da. Und es war dieser offene Raum des Gewahrseins da. Und dieser Zustand ist natürlich ein total wertvoller Zustand, weil er eben eine Art neues Bewusstsein darstellt. Ein Bewusstsein, das wir dann dafür verwenden können. Und da gibt es drei Wege, die wir da einschlagen können. Der eine Weg ist tatsächlich Richtung Einsicht zu gehen, die Einsicht noch mehr zu vertiefen. Der andere Weg ist tatsächlich in die Ruhemeditation tiefer einzutauchen, also die Vertiefungen versuchen zu erleben. Und ein dritter Weg ist, die Metapraxis zu vertiefen. Auch das ist mit diesem Bewusstsein natürlich nochmal in einer neuen Tiefe möglich. Also da, wo man ja nicht mehr so geprägt ist und nicht mehr so diesen Emotionen, diesen Wellen der Emotionen so ausgesetzt ist. Hier haben wir dann die Möglichkeit, wirklich auch mal Meta nochmal in einer größeren Tiefe auch zu entfalten. Aber heute, wie gesagt, sind wir auf dem Weg der Einsicht, Ursache und Wirkung. Was mit diesem Einsichtsschritt einhergeht, ist manchmal auch eine gewisse Angst oder ein gewisser Respekt. Vielleicht verwenden wir lieber das Wort Respekt. Also wir haben das erlebt, wir bekommen das mit und wir bekommen Respekt davor, schlechtes Karma zu machen. Weil wir ja wissen, dass wir diejenigen sind, die da vor allem drunter leiden. Dann, dass vielleicht sogar andere auch noch drunter zu leiden haben, das ist nochmal ein weiterer Schritt. Aber dass wir vor allem selber darunter leiden. Und zwar, und das ist das Interessante, meistens sofort, also so was manchmal als salopp als Instant-Karma bezeichnet wird, also dass oft das karmische Resultat nicht irgendwann dann in einem nächsten Leben stattfindet, sondern oft sofort stattfindet. Wir merken, gebt einmal gerne das Beispiel von mir selber. Manchmal rutscht man so rein, dass man über jemand anderen halt irgendwie nicht so positiv spricht. Also das kann ja auch mal vorkommen. Irgendwie ist man mit jemand zusammen und zwei, drei Leute stehen zusammen und dann spricht man über jemanden. Und manchmal ist die Tendenz da, wenn man über diese Person sozusagen die Person einmal beleuchtet, nennen wir es mal so. dann entsteht so ein bisschen so ein Gruppengefühl. Also wir sind jetzt diejenigen, die zusammengehören, und diese Person, die ist eben ein bisschen schwierig. So. Und da, wenn man das merkt, dass man da in so ein Fahrwasser kommt, es kann auch, wenn man zu zweit spricht, kann das natürlich passieren. Und da passiert es bei mir, dass ich da hinten am Hinterkopf Druck kriege. Also das ist ganz interessant. Also ich habe das, wo ich so das die ersten Male mitbekommen habe, bin ich fast ein bisschen erschrocken, habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ja. Und dann habe ich irgendwann erkannt, aha, die Kommunikation oder die Rede, die ist nicht heilsam. Da findet was Unheilsames statt. Ich spreche oder habe mich darauf eingelassen oder spreche über jemanden anderen. Nicht nur positiv. Ja. Also so dieses Zwischenträgerei, Hintertragen. Also was der Buddha alles gesagt hat, da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Das ist keine rechte Rede. Das ist auch keine gewaltfreie Rede. Ja. Und da eben zu sehen, dass das auch eine Art von Gewalt ist, von ja, schlechtes Karma machen, auch eine Art von Gewaltanwendung ist, auch wenn man denkt, ich tue doch dem gar nichts. Na, wir haben gehört, alles ist mit allem verbunden, alles hat eine Ausstrahlung, alles durchdringt sich gegenseitig. Also nicht jetzt zu denken, wir können da jetzt halt über jemanden schlecht sprechen und das hat keine Auswirkung. Das hat sowohl Auswirkung tatsächlich, dass rausstrahlt und vielleicht sogar jemanden auch erreichen kann, der dann denkt, boah, was ist denn heute los? Aber vor allem hat es Auswirkungen auf uns selber. Wenn ihr da so einen Aufmerksammacher habt in eurem Körper, dankbar sein. Also das ist ganz ein großes Geschenk, das ist ganz was Wertvolles. Ich bin inzwischen einigermaßen, noch nicht vollkommen, aber einigermaßen darin geübt, dass ich da relativ dann schnell versuche auszusteigen. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Man steht da zusammen und irgendwie ist so eine Energie da und man kommt nicht raus. Man möchte raus, aber man kommt irgendwie nicht raus. Kennt ihr auch alle. Man möchte so diesen Ort verlassen oder man möchte die Situation verlassen und irgendwie merkt man auch, das ist kräftemäßig, zieht es einem die Kraft weg und es tut einem nicht gut, aber irgendwie möchte man jetzt die anderen auch nicht vom Kopf stoßen und die nicht verletzen und dann bleibt man irgendwie doch dabei. Ja. Also wenn sowas stattfindet, dann versuchen das Gespräch in eine neue Richtung zu bringen. Also da auch vielleicht eine gewisse Übung auch da drin entfalten. Und es ist erstaunlich, sich auch dieses Prinzip zunutze zu machen, das wir aus der eigenen Meditation auch bestimmt alle erkannt haben, dass der Geist sehr, sehr sprunghaft ist und von einem Thema zum anderen springt. Und das ist natürlich auch etwas, was in der Gruppe stattfindet. Da können wir auch sofort zu einem anderen Thema springen, wenn wir ein bisschen geschickt sind. Und das kriegt gar keiner mit, ja? Weil es ja eben das normale Geistesverhalten ist. Man spricht dann über das und zack, auf einmal spricht man über das. Aber eben auch, was wir aus der eigenen Geistesbetrachtung lernen können, der Geist hat die Tendenz, sehr, sehr schnell wieder in das alte Muster zurückzukehren. Und dann muss man sich wieder was einfallen lassen und wieder was einfallen lassen. Und irgendwann kriegen es die anderen dann mit, was ist denn mit dir heute? Jetzt lass uns doch mal über den weitersprechen. Also alles so Tendenzen, die wir gut auch in unserem Innern erkennen können. Also da auch Respekt davor haben. Ja? Vielleicht sogar auch ein bisschen Angst davor haben. Ja? Gerade auch, wenn wir uns vorstellen, ja, wir liegen dann auf dem Sterbebett und dann kommt alles nochmal in uns hoch. Also das scheint ja so ein Mechanismus auch zu sein, dass wir da nochmal einen Lebensablauf erleben, wo am Lebensende oder beim Übergang oder bei wo schon das große Loslassen ja im vollen Gang ist. Und dann scheint nochmal so ein Lebensrückblick auch stattzufinden, um auch vielleicht nochmal unser Leben auf eine schnelle Art auch nochmal Revue passieren zu lassen und vielleicht auch nochmal ein erstes Verarbeiten auch zu ermöglichen. Und da ist das Interessante, dass wir nicht nur das erleben, was wir an intensiven Erlebnissen in dem Leben hatten, sondern auch das erleben, was durch unser Wirken bei anderen als intensives Erlebnis ausgelöst wurde. Also wir erleben dann auch sozusagen unser Karma machen in Bezug auf andere Menschen. Sowohl natürlich das heilsame Karma erzeugen, auch das Schöne, was wir von uns ausgegangen ist und das Hilfreiche und Helfende, was von uns, unserem Leben ausgegangen ist, von unserem Wirken, aber eben auch das, was nicht so schön war. Also auch in dem Hinblick sich vielleicht auch nochmal neu motivieren und zu sagen, ich werde jetzt ein bisschen mehr aufpassen und ich werde mich nicht mehr so leicht in die alten Spuren auch immer wieder verleiten lassen. Wobei verleiten lassen hört sich auch schon wieder so ein bisschen nach, die anderen sind diejenigen, die schuld sind, ich bin dann wieder, ich werde verleitet, sondern vielleicht auch zu sehen, ja, ich passe da auf, dass ich mich selber nicht immer wieder in die alten Muster auch begebe. Auch so eine schöne Übung auf dem spirituellen Weg, also wo man auch, war ja ein paar Mal die Frage, wie können wir unseren Fortschritt auch erkennen, war ja ein paar Mal die Frage auch da. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, wo man den eigenen Fortschritt erkennen kann. Dass man vielleicht merkt, eine Grube, wo wir früher reingefallen sind, eben zum Beispiel, indem wir so in eine beleidigte Haltung gegangen sind und dann immer mit dem anderen gesprochen haben und eben in diese Opferhaltung reingegangen sind und so nicht und mit dem möchte ich nie mehr was zu tun haben und so. Und da, wo man dann vielleicht auch einmal ein paar Tage mit einem anderen nimmer gesprochen hat und so in dieser beleidigten Leberwurst-Situation verharrt ist. Und dann merkt man, Mensch, das tut man selber ja auch überhaupt nicht gut, da in diesem Schmollwinkel zu bleiben, mich in meinem Schmerz zu suhlen und zu baden und in dieser Grube eben zu verweilen. Und bis man dann irgendwann draufkommt, warum bleibst du denn in der Grube? Du könntest ja auch wieder rausgehen. Und dieser Prozess des Erkennens, jetzt bin ich wieder in dieser Grube gelandet, das wird schneller, dass man das erkennt und dass auch die Bereitschaft und vielleicht auch die Kraft entsteht und auch die Mittel zur Verfügung stehen, dass wir aus der Grube rauskommen. Und dann sind wir nicht mehr eine ganze Woche drin, sondern vielleicht nur noch einen Tag drin. Und irgendwann sind wir nicht mehr einen ganzen Tag drin, sondern sind wir vielleicht nur eine Stunde drin. Und irgendwann sagen wir, ich gehe gleich wieder raus. Oder irgendwann kommen wir vielleicht in eine Situation, wo wir sagen, aha, liebe Grube, ich steige dann immer runter. Ja. Das ist natürlich auch ein gewisses Geistestraining, das wir dann zur Verfügung haben müssen, eine gewisse Wachheit, Achtsamkeit, Bewusstheit, wo wir dann eben mitkriegen, was die ganze Zeit los ist und wo wir mitkriegen, wie wir am Reagieren sind und wie wir am Karma machen sind. Und dann eben zu immer mehr sich darin zu üben, zu sagen, ich gehe dann immer in die alte Grube rein. Es ist schmerzhaft für mich und ich helfe da niemandem damit. Und ich übernehme die Verantwortung für mein Leben vollkommen. Ich mag das nicht mehr, in diese ausgelieferte Opferhaltung dann zu verweilen. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Auf der einen Seite ist es natürlich auch ein gewisses Wow, ich bin für alles verantwortlich in meinem Leben. Also das ist ja nicht ganz ohne, sich das einmal bewusst zu machen. Alles, was da ist, für alles bin ich verantwortlich. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein unglaubliches Befreiungsmoment, das zu erkennen. Ich bin für mein Leben verantwortlich und bin da nicht davon abhängig, ob der Putin oder der Trump oder der wer auch immer, ob sich die vernünftig verhalten. Also sich das vielleicht auch mal bewusst zu machen, wenn wir in die Opferhaltung gehen, bedeutet das ja immer, mich davon abhängig zu machen, dass der Täter oder diese Tätersituation oder die verantwortlich sind, dass sich die verändern, dass die vielleicht irgendwann sich so weit verändern, dass alle im Paradies, im paradiesischen Zustand sind, wo gar keine Gewalt und gar nichts Negatives mehr ausgeht. Darauf zu warten ist, glaube ich, nicht vernünftig. Sondern die Verantwortung zu übernehmen und diesen paradiesischen Zustand, diesen gewaltfreien Zustand, diesen angstfreien Zustand in sich selber zu entwickeln. das macht Sinn. Ja. Auch etwas, was wir erkennen können, dann auf den Einsichtsstufen, ist dann auch ein weiterer Schritt, wo wir dann uns auch mit den drei Daseinsmerkmalen noch tiefer beschäftigen. Das ist Vergänglichkeit, Anicca, Dukkha, das Unerfüllte, das Leidhafte, das Schmerzvolle, das Bedrückende und Anatta, das ist die Substanzlosigkeit, dass wir eben auch in unserem Erkennungsprozess, in unserem meditativen Hinschauprozess eben erkennen, ja, alles ist vergänglich. Sobald ich in diese ich-haltende Position reingehe, verdichtet sich Dukkha. Sobald ich versuche, irgendwie wieder die Trennung aufrechtzuerhalten, Dukkha. Und dann auch zu erkennen, auch in Verbindung natürlich mit der Vergänglichkeit, dass nicht wirklich was Substanzielles da ist, dass da nicht was Festes da ist, dass da nicht so etwas wie ein festes Ich-Gebäude oder was auch immer wir glauben, was da sein könnte, dass sowas nicht da ist, sondern dass alles natürlich nur Energie ist, die zusammenkommt und wieder sich auflöst, also wo die ganze Zeit am Wirken ist, energetische Prozesse, die am Ablaufen sind. Und vor allem auch in Bezug auf karmische energetische Prozesse, die am Ablaufen sind. Da ist niemand da, von dem man sagen könnte, der ist stabil und immerwährend da. So etwas gibt es nicht. Und das ist natürlich in der Meditation, wenn man das in der Meditation dann auch in dieser Einsichtsstufe dann auch erlebt und gerade dann in Verbindung mit dem, mit den Daseinsmerkmalen auch nochmal erlebt, wie sich alles tatsächlich die ganze Zeit auflöst. Und man nimmer dagegen arbeitet, sondern einmal diesen Raum gibt, dass es sich auflösen darf oder dass wir mit dem sind und dieses Loslassen eben auch zulassen. Es kann eine sehr, sehr tiefe Erfahrung sein. Hoffentlich ist man ausgerüstet mit so einer Lehre, wie wir es hier vermittelt bekommen haben. Dann wird eben dieses Loslassen nicht von Angst durchdrungen sein, wenn wir das merken, sondern es wird vielleicht sogar erlebt werden, Mensch, ich verliere ja nicht wirklich was. Das, was wir, alles, was ich loslasse, ist ja nur meine Ich-Bezogenheit und damit das, was mir Schmerz verursacht. Ich lasse nur schmerzlos. Das wird dann auch erkannt. Ich lasse ja eigentlich nur schmerzlos. Und das, was zum Vorschein kommt, ist ja Glückseligkeit, ist ja Heilsein, ist ja Erfüllung, ist Frieden. Und das vielleicht auch in diesem Prozess auch nochmal bewusst mitzubekommen, auch gerade wenn man ein bisschen in die Vertiefungen auch reinkommt, dass wir da nicht wirklich was verlieren, sondern ganz im Gegenteil, wir gewinnen nur. Auch wenn man in Bezug auf, dass man denkt, ich verliere meine ganze Stabilität, haben wir wirklich Stabilität in einem ganz normalen menschlichen Leben? Das ist doch alles andere als stabil. Das ist doch alles sehr, sehr instabil, ja? Und eine Scheinstabilität. Wirkliche Stabilität entsteht, indem wir alles loslassen, was eh vergänglich ist, sodass das, was vielleicht darunter zum Vorschein kommt, mehr zum Wirken kommt. Und das kann dann eben tiefer Frieden, tiefe Gelassenheit, tiefe Glückseligkeit, Liebe sein. Und das sind durchaus auch sehr stabile Geschichten, die da zum Vorschein kommen können, aber nicht Scheinstabilitäten, sondern Wirkliches. Also da auch vielleicht euch nochmal, vielleicht auch nochmal bewusster auf das Heilsame da auch auszurichten, dass in diesem ganzen spirituellen Werdegang passiert. Also das geht immer wieder nur darum, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt oder relativ oft erwähnt, wie können wir unsere Separierung auflösen? Wie können wir unsere Entfremdung auflösen? Auch vielleicht ein Aspekt. Wie können wir wieder dieser Sehnsucht folgen, nach dieser Sehnsucht, die so zurück will zu diesem Ursprünglichen, zu diesem Natürlichen, zu diesem verbundenen Sein, was eben teilweise noch bei indigenen Völkern zu finden ist, die in der Art und Weise noch leben. Aber es wird immer schwieriger, auch da noch jemanden zu finden. Es wird auch der Einfluss der fortgeschrittenen Welt, der Zivilisation, geht auch in den letzten Regenwald noch rein und sorgt da auch dafür, dass auch die letzten Naturvölker auch noch zivilisiert werden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch kein Grund, jetzt da in ein Lamentieren reinzukommen, sondern ein Grund, durch dieses Erkennen vielleicht den Entschluss zu fassen, selber sich wieder auf den Weg zu machen in eine natürliche, ursprüngliche, lebensverbundene, lebenswertschätzende Haltung zu kommen und mit dieser Haltung dann ausgerüstet, dann sich vielleicht auch so eine Situation zu schaffen. Das ist schon wieder aus. Danke. Kamera hat die Tendenz, manchmal ein bisschen zu überhitzen. Vielleicht ist das Thema auch zu... Vielleicht hat die Kamera auch so einen Nichtwissenheitstrieb. Ja, wer weiß. Vielleicht für euch zu Hause, wir haben eine zweite Kamera, wo wir die Vorträge vor allem auch noch mal in einer guten Qualität aufzeichnen wollen. Ja.
Also wenn es wieder ausgeht, dann ist es so.
Dann ist es so. Okay, dann üben wir uns darin, das anzunehmen. Dann können wir halt die fünfte Ebene des Glücks dann nicht ganz nachhören oder müssen uns halt selber an unsere eigenen Einsichten vielleicht erinnern. Ja, das ist Erkennen, dass sich alles auflöst, dass alles letztendlich auch keine Substanz hat, kann Angst auslösen. Also nicht, wenn wir es jetzt uns intellektuell bewusst machen, sondern wenn wir es erleben. Ja. Wenn wir es tatsächlich erleben, es löst sich alles auf. Und da ist natürlich super, wenn man ausgerüstet ist mit dieser Lehre und wenn man weiß, ich bin da auf einem richtigen Weg und es geht darum, wirklich auch mich dem hinzugeben und mich bereit zu machen durch ein Verstehen, durch ein Erkennen, durch ein immer wieder neu vielleicht üben und wo wir schon vielleicht auch gewisse Erlebnisse hatten, wenn wir losgelassen haben, zum Beispiel von unserem Denken oder von unserem Machergeist, dass das ja total schön ist, dass das ja ein Gefühl der Erfüllung, ein Gefühl der Erweiterung, des Heilwerdens nach sich zieht und nicht, dass uns da was verloren geht. Und wenn man natürlich so im Kleinen oder in der, ja, vielleicht auch in der Ruhemeditationspraxis, in der Vertiefungspraxis diese Erlebnisse schon hatte, dann wird natürlich auch irgendwie die Bereitschaft entfaltet, ja, dann wird es doch auch für das größere Ganze auch stimmen. Und ja, da war ein Wanderasket auch einmal der Potapada und hat den Buddha gefragt, was passiert, wenn man den Schmerz loslässt, ob da nicht neuer Schmerz hochkommt, ob da nicht irgendeine Welt auf uns zukommt, die wir gar nicht wollen. Und dann sagt Buddha zu Potapada, Potapada, du darfst es nicht so sehen. Wenn Schmerz sich auflöst, bleibt nur Glückseligkeit übrig. Also so müssen wir das betrachten. Und je mehr Schmerz, je mehr Verdichtung, je mehr Separierung und Abtrennung sich auflöst, desto mehr Glückseligkeit kommt zum Vorschein. Also so musst du das betrachten, Potapada. Und es ist für uns natürlich auch eine total wertvolle Botschaft, dass da nicht wirklich was verloren geht oder wir auf wirklich was verzichten müssen oder wirklich irgendetwas Wertvolles dann uns verloren geht, sondern ganz im Gegenteil. Wir lassen nur das los, was uns Schmerz verursacht. Bedeutet nicht, ganz kurz nur eingeflochten, dass wir nicht einen gewissen Besitz oder einen gewissen Wohlstand auch zu Hause haben dürfen. Aber es bedeutet, an diesem Besitz und Wohlstand nicht festzuhalten, sondern sich eher als jemand zu sehen, der für eine gewisse Zeit hier auf diesem Planeten, auf diesem Erdball sozusagen eine Hüterfunktion oder eine Verwaltungsfunktion bekommen hat, vielleicht für ein Stück Land, für ein Gebäude, für einen Garten oder für irgendein Projekt. Und wenn diese Zeit dann für uns hier vorbei ist, dann hat, können wir das wieder abgeben und unsere Hüterfunktion oder Verwaltungsfunktion oder unsere Verantwortung vielleicht auch für dieses Projekt kommt zum Ende. Und wir übergeben das an jemand anders und dann übernimmt jemand anders diese Funktion des Verwaltens und Behütens. Aber da diesen, ich kann das besitzen oder ich kann das festhalten, sowas gibt es nicht. Spätestens beim Tod, hat man ja auch schon drüber gesprochen, werden wir das feststellen, dass wir nichts mitnehmen können. Nichts. Also da müssen wir dann das Große loslassen, irgendwie bewerkstelligen. Und natürlich, wenn man ein bisschen Übung hat im Loslassen, dann ist das natürlich super. Wenn man vielleicht schon einmal das ganz Große Loslassen im Leben erlebt hat, dann ist das natürlich die beste Vorbereitung, die man sich vorstellen kann. In den mystischen Traditionen wird gesagt, wer schon mal gestorben ist, wirklich gestorben ist im Leben, der wird erkannt haben, dass es den Tod nicht gibt. Der wird erkannt haben, dass es dieses ewige Leben gibt, dieses ewige Sein gibt. Ja, wir erkennen das Auflösen, wir erkennen all die Tendenzen und es entsteht in uns, was in den Texten Nibbida genannt wird, es entsteht eine gewisse Ernüchterung im Bezug auf die Welt. Also auch Ernüchterung vielleicht in Bezug auf unsere alten Strategien, eine Ernüchterung auf, auch wie sich die Welt verhält und wie die Welt versucht, glücklich zu werden. Also wir erkennen es ja, dass der Weg zum Glücklichwerden ganz ein anderer Weg ist, als der Weg, der eben in der Welt beschritten wird. Und das ist natürlich eine tiefe, tiefe Einsicht, die Konsequenzen auf unser Leben auch haben wird. Und dann eben auch dieses Ernüchtertsein, dieses Greifen loszulassen, dieses, ernüchtert sein im positivsten Sinn des Wortes, aus unserem Lebensrausch vielleicht auch auszusteigen, aus diesem Berauschtsein, aus diesem Verblendetsein, aus diesem illusorischen Dasein auch auszusteigen und wirklich auch dieses ernüchtert sein erleben. Aber ernüchtert sein hört sich so ein bisschen negativ an, sondern auch da ist ja, das ist ja was total Schönes, dieses wow, ich bin nimmer berauscht, ich bin nimmer vernebelt, ich habe einen klaren, offenen, weiten Geist, der die Fähigkeit hat, auch loszulassen, mich ganz hinzugeben. Und mehr oder weniger Hand in Hand mit dieser Qualität von Nibbida kommt Viraga. Das ist die Raga ist dieses Greifen. Viraga heißt dieses Greifen loszulassen, wird mit Leidenschaftslosigkeit übersetzt und wird manchmal als auch wieder ein bisschen negativ gesehen. Ja, was macht das Leben dann noch aus, wenn ich keine Leidenschaften mehr habe? Zum Beispiel kennen wir, glaube ich, alle den Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft. Also Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Und das gilt für all unsere anderen Tendenzen auch. Das sind auch diese Tendenzen, wo wir mit Eifer suchen, was Leidenschaft. Das ist eigentlich Leidenschaft. Und das ist ja auch total schön ausgedrückt im deutschen Wort Leidenschaft. Das schafft Leiden. Da zu glauben, dass wir mit unseren Leidenschaften uns eine glückliche Welt erschaffen können. Ja, nochmal vielleicht genauer hinschauen. Gleichzeitig ist natürlich auch schön, wenn wir gewisse Begeisterung auch vor allem für einen spirituellen Weg entfalten und da auch eine gewisse Leidenschaft, also im positivsten Sinne. Und da vielleicht auch so nochmal ein tiefes Verständnis da ist, was Leiden bedeutet, nochmal hier in, und daraus die Bereitschaft zu entfalten, ja, auch in dieser tiefen Welt, in dieser sehr, sehr ruhigen Welt, die wir in der Meditation erleben können, auch da sind immer noch Anteile da, die entstehen und vergehen und die ja gewisse Unruhe auch mit sich reinbringen, wo ein gewisser Unfrieden, eine gewisse Reibung auch da ist. Und Dukkha in einer homöopathischen Form wird erkannt. Und aber auch dieses tiefe Erkennen findet statt und es entsteht diese Leidenschaftslosigkeit, es entsteht diese Ernüchterung, es entsteht diese Bereitschaft, auch diese Welt loszulassen, auch diese vielleicht sehr feine Welt loszulassen, weil immer noch leichtes Dukkha da ist, immer noch eine gewisse Vergänglichkeit da ist und sich für das Ungeschaffene zu öffnen, für das Todlose zu öffnen. Und da ist es wieder so, wie in unserem ganzen sonstigen Meditationsprozess, wir können das natürlich nicht erzwingen. Das ist ein Prozess, der auch nicht voraussagbar ist, wann bei jemand das so weit ist, dass wir an den Punkt kommen, wo das ganz große Loslassen stattfinden kann. Bei manchen findet es hoppla hopp statt. Ich weiß von jemand, der beim ersten Meditationskurs schon in so ein Erlebnis reingekommen ist. Das ist natürlich dramatisch. Also derjenige hatte auch jahrelang, also ein bisschen dran zu knabbern, weil er natürlich, wenn man unvorbereitet in so einen Prozess, ja, das, was du bis jetzt geglaubt hast, wer du bist, das stimmt nicht, reinkommt, das ist natürlich eine heftige Nummer. Und da braucht man dann natürlich eine gewisse Zeit, das dann auch irgendwie zu integrieren. Ja. Im Allgemeinen ist es so, dass eine gewisse Vorbereitung natürlich da ist, eine gewisse Bereitschaft auch entfaltet wurde und in der Meditation auch eine gewisse Vorbereitung auch da ist für dieses Loslassen und dass dann vielleicht irgendwann der Geist tatsächlich auch einmal dieses tiefe Vertrauen hat. Das ist eine Qualität, die er braucht. Diese tiefe Gelassenheit hat, das ist auch eine Qualität, die er braucht. Und dass wir in einem wahrscheinlich meditativen Prozess dann uns öffnen und vielleicht auch einmal das Ungeschaffene einladen. Und wenn die Zeit reif ist, dann kann es sein, dass das Ungeschaffene, der Ursprung oder die Quelle oder das Göttliche oder die heilige Matrix oder wie immer wir dazu sagen wollen, dass das tatsächlich zum Vorschein kommt. Ja. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein großes Erlebnis, wenn das zum Vorschein kommt, weil wir wissen in dem Moment, jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Ja. Jetzt geht es darum, wirklich die Bereitschaft zu haben, alles loszulassen. Also nicht nur das, was uns ausmacht, sondern auch all das loszulassen, was die Welt eben bedeutet. Ja. Also wirklich zu sterben. Also man kann es nicht anders sagen. Ja. Hineinzusterben in die höchste Glückseligkeit, ja. In die Freiheit, in den tiefen Frieden, in das, wo das Bewusstsein zurückgeht in seinen ursprünglichen Zustand, wo das Bewusstsein nicht mehr von etwas bewusst ist, also wo dieses Bewusstsein von Subjekt und Objekt da ist, wo Bewusstsein das Bewusstseinsobjekt hat, sondern die Welt löst sich auf und das Bewusstsein kehrt in sich selber zurück oder wird sozusagen zum Bewusstsein an und für sich, wie es Swami Narayanananda genannt hat, wird zum Bewusstsein an und für sich, wieder kehrt in dieses ursprüngliche, reine Bewusstsein zurück, das sich nicht manifestiert hat, das noch nicht in diese Welt der Schöpfung gegangen ist. Ja. Dieser Schritt wird in der buddhistischen Tradition Stromeintritt genannt. Es gibt ein Gleichnis dazu, wo man sich eben vorbereiten kann durch seine Praxis und dann kommt man zu einem Fluss und über den Fluss wächst ein Baum und an dem Baum ist ein Seil angebunden und ja, man nimmt durch seine Praxis Anlauf, springt zu dem Seil, schwingt mit dem Seil auf das andere Ufer rüber. Und wenn der Geist bereit ist, dann lässt er auch beim anderen Ufer los. Wenn er nicht bereit ist, dann schwingt man eben wieder zurück. Also das ist auch wieder dieser Prozess des Loslassens von dieser Welt und gleichzeitig dann sich einlassen auf das Ungeschaffene. Und da kann es schon sein, dass eine gewisse Bereitschaft da ist und man Schwung nimmt und dann schwingt man und dann denkt man, oh, nee, ich schwinge lieber wieder zurück. Oder so wie eine Krähe, die früher mit auf die Schiffe genommen wurde und die dann ausgesandt wurde, wenn vermutet wurde, Land ist nicht mehr so weit. Und wenn das Land noch weit weg war, dann ist die Krähe wieder zurückgekommen. Wenn das Land schon ganz nahe ist, dann ist die Krähe vielleicht dann auch bei dem Land geblieben und man hat gewusst, man ist gar nicht mehr so weit weg. Ja, das sind sehr, sehr tiefgehende Prozesse und das ist natürlich die höchste Form des Glücks, auch deswegen die fünfte Ebene des Glücks, die wir erleben können. Das ist natürlich ein Erleben, das unser Leben total verändert, weil wir ja wissen, es schaut alles ganz anders aus. Es schaut alles ganz anders aus, als ich bis jetzt gedacht habe, oder es schaut alles ganz anders aus, wie die Welt sich das vorstellt, wie die Welt glaubt, dass die Zusammenhänge sind. Wahrscheinlich versucht man sein Leben auch vielleicht auch ein bisschen neu zu gestalten. Man versucht, dieses tiefe Erleben irgendwie in seinen Alltag auch mit reinzunehmen. Und gleichzeitig ist es so, dass auch dieses Erleben nach einer gewissen Zeit auch wieder verblassen kann. Das ist dann noch eine Erinnerung, die man hat. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kräfte, die halt so einen Alltag ausmachen, halt auch wieder so reinwirken und dieses Erleben dann mehr und mehr in den Hintergrund geht. Und gleichzeitig ist es etwas, was uns niemand mehr wegnehmen kann. Wir haben es erlebt, wir wissen, wie die Welt wirklich ausschaut. Und die Anweisung ist, sich so oft wie möglich daran zu erinnern. Aber auch schon dieses Wissen um diese Zusammenhänge kann was sehr, sehr Wertvolles sein. Auch wenn wir selber vielleicht noch nicht in dem Punkt gelandet sind, wo das ganz große Loslassen möglich ist, wenn wir selber noch so mit kleineren Loslassprojekten beschäftigt sind, trotzdem können wir uns das Ganze mal auch bewusst machen und es ist gut, auch mal davon zu hören, um was es wirklich geht und wie die Dinge wirklich ausschauen. Eben dieses tiefe Erkennen von der Welt, wie sie wirklich ist. Die Dinge einmal so zu sehen, wie sie wirklich sind. Anicca, Dukkha, Anatta zu erkennen und aus diesem Erkennen heraus die Bereitschaft zu entfalten, wirklich einmal ganz loszulassen. Wer zu Lebzeiten gestorben ist, sollte normalerweise keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil man ja erfahren hat, dass es den Tod nicht gibt. Ja. Es gibt nur das Loslassen von unseren Identifikationen, von unseren Anhaftungen. Und wir treten ein in einen unendlichen, zeitlosen Seinszustand. Aber auch da ist es so, im Tod tritt jeder scheinbar in dieses klare, reine Licht ein. Ja, so wie Buddha eben auch gesagt hat, unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommene Trübungen wird dieser Zustand verdeckt. Wir treten ein im Augenblick des Todes in dieses reine, klare Licht und es ist eine Möglichkeit da, auch da zu verweilen, aber im Allgemeinen sind auch da Kräfte am Wirken, die eben von diesem Leben mitgenommen werden oder von unserer Inkarnationsreise mitgenommen werden, die dann auch da wieder sozusagen ein Momentum aufbauen, wie eben nach dem Stromeintritt ein Momentum aufbauen, wo dann wieder die Kräfte sich wieder formieren und sozusagen dafür sorgen, dass wieder eine Art neue Wiedergeburt stattfindet oder ein neuer Lebensabschnitt stattfindet, den wir dann wieder zur Verfügung haben, um noch mehr zu lernen, um weiter in die spirituelle Praxis einzutauchen, um dann vielleicht auch weitere Schritte machen zu können. Ja, das ist die Ebene, fünfte Ebene des Glücks gewesen. Wir können aufstehen und die Beine strecken.